Das Jahr 2026 startete mit einem Knalleffekt. Anders kann man es nicht sagen, auch wenn es sich jetzt vielleicht etwas unpassend anhört. Aber mit der Aktion in Venezuela haben die USA definitiv einen ersten Punkt im neuen Jahr gesetzt. Was das für die Märkte bedeutet und wie die Märkte bereits darauf reagiert haben, das werden wir uns jetzt anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zu Fast and Forex, die erste Folge im neuen Jahr am 8. Januar 2026. Und ja, vielleicht ist Knalleffekt nicht unbedingt das passende Wort, aber im Endeffekt irgendwie passt es dann schon, denn es war sicherlich eine Überraschung, die Aktion am vergangenen Wochenende von den USA, eingeleitet von Donald Trump, in Venezuela, Nicolas Maduro dann festzunehmen, aus Venezuela direkt rauszuholen und hier direkt jetzt in Richtung New York zu verbringen, ist natürlich die Geschichte, die die Welt überrascht hat und wo natürlich viele, viele Diskussionen jetzt hochkommen, war es rechtmäßig ja oder nein. Und Sie verfolgen es vielleicht, es gibt halt auch die ersten Free Maduro-Demonstrationen, zumindest in den USA, kritische Töne aus Europa. Ich sage ganz deutlich, meine Aufgabe hier ist es nicht, politisch Stellung zu beziehen, das mache ich natürlich auch nicht. Ich sage nur so viel, meine venezolanischen Freunde waren durchaus durch die Bank weg begeistert, das kann ich nicht anders sagen. Es ist immer schwer, die ganze Lage zu beurteilen, wenn man nicht selbst mal vor Ort war oder vor Ort ist, vielleicht sogar selber aus Venezuela stammt oder zumindest da Kontakte hin hat, um die Lage eben zumindest für die Bevölkerung einzuschätzen. Ja, das Thema Öl, ja, natürlich geht jetzt die Richtung, die USA wollen das Öl kontrollieren aus Venezuela, fair enough. Am Ende wurde das Öl ja immer kontrolliert. Ja, ob es nun über Maduro mit China und Russland war oder ob es jetzt die USA ist, es gab halt immer Abnehmer. Die Frage ist halt einfach, was hat das Land dann selbst davon? Und diese Frage muss natürlich geklärt werden. Wenn entsprechende Preise fürs Öl bezahlt werden, dann mag das ja auch angehen. Aber das will ich auch nicht wirklich hier kommentieren, denn es ist einfach zu verworren. Es ist einfach, es gibt zu viele Blickwinkel auf diese ganze Thematik, genauso wie in all den anderen Konflikten und Kriegen, die wir im vergangenen Jahr, aber auch weiter vor, erlebt und auch immer wieder gesehen haben, die Märkte begleitet haben. Unsere Aufgabe hier ist es, einfach mal zu schauen, beziehungsweise meine Aufgabe hier ist es, zu schauen, was letzten Endes das für die Märkte bedeutet, wo entsprechende Risiken bestehen und was letzten Endes auch für Möglichkeiten dann bestehen und wo die Reise eben einfach hingehen könnte. Das ist so die Idee. Und ich hoffe, Sie sehen das genauso. Ansonsten, ja, schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt und wie die ganze Lage sich dann dementsprechend entwickelt. Für mich definitiv eine Überraschung. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze ausgeht, wie das Ganze weitergeht, was das wirklich für Venezuela bedeutet. Denn eins kann ich sagen, die Menschen dort vor Ort sind wunderbar, wirklich wunderbare Menschen. Und es ist schon schade, wenn man sein Land verlassen muss, um überhaupt eine Zukunft und ein Leben zu haben. Das einfach mal dazu. So, lasst uns mal direkt in die Zahlen reingehen. Denn ja, auch wenn diese Zahl selbstverständlich und dieses Ereignis nicht geplant war, ja, sonst hätte es auch nicht geklappt, muss man ganz definitiv sagen, gab es ja doch einige Dinge, die uns jetzt in den letzten Tagen begleitet haben. So vorab schon mal die Inflationszahlen aus Deutschland, aber auch der Eurozone. Und ich sehe aus Deutschland 1,8% haben wir aktuell an Inflation. Und es ist natürlich die Frage, spüren Sie das schon, ja, kleiner Scherz, natürlich sind das die offiziellen Zahlen, mit irgendetwas muss man ja arbeiten, ob das dann jemals tatsächlich wirklich durchläuft bis zum Verbraucher, das sei mal hingestellt. Aber Fakt ist, das sind die aktuellen Zahlen, das heißt, wir sind hier entsprechend nicht nur im Inflationsziel der EZB, sondern wir sind sogar darunter, 2,0 war die Erwartung, wir sind bei 1,8. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt so oben diesen Wert schwanken, da mag man 2,1, 1,9, 2,0 dabei sein, aber wenn das dann dementsprechend klappt, dann ist tatsächlich schon viel geschafft und ist, dann wäre auch mittelfristig tatsächlich die Möglichkeit, dass die Preise, die spürbaren Preise auch wieder ein Stück weit runterkommen, das wäre zumindest mal so die Annahme. Ja, und dann haben wir am Mittwoch gesehen, aus der Eurozone, die Verbrauchpreise, sind wir bei exakt 2,0 in den Erwartungen. Auch ein kleines Stück runtergekommen. Damit insgesamt gesehen für die Eurozone sollte das von der offiziellen Lesart auf jeden Fall reichen. 2,0 passt. Und damit ist die EZB im Endeffekt auch richtig gefahren von ihrem Kurs, die Zinsen halt da zu belassen, wo sie sind. Ich meine, die EZB ist im Vergleich zur Fed schon deutlich schneller mit Zinsversenkung vorangegangen. Aber wir sehen eben auch, dass es hier entsprechende Früchte getragen hat. Schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt dann weiterentwickelt und ob die EZB jetzt sagt, na gut, dann können wir nochmal weiter runtergehen. Das wird sich zeigen. Ich gehe davon aus, dass jetzt aber trotzdem das Zinsniveau in der Eurozone gleich bleibt, um eben einfach die Möglichkeit weiterhin zu haben, in die Wirtschaft entsprechend unterstützend mal einwirken zu können, wenn es eben wirklich hoch hergeht, wobei wirklich notwendig ist. Auf der anderen Seite, es sieht halt immer mehr so aus, als ob es auch ziemlich zeitnah notwendig sein könnte. Dann am Donnerstag die Erstanträge aus den USA für die Arbeitslosenhilfe. Das bleibt natürlich noch offen. Hier ist eine leichte Erhöhung eingeplant. Schauen wir mal, wo wir da landen. Und dann für den Freitag geht es nochmal in die Stundenlöhne, die Non-Farm Payrolls, jetzt endlich mal wieder am Freitag. Und hier wird bei den Non-Farm Payrolls mit einer leichten Senkung gerechnet von 64.000 auf 57.000. Und die Arbeitslosenquote mit 4,5 wird auch noch veröffentlicht, 4,5 in den Erwartungen, eine leichte Senkung. Und dementsprechend geht es hier in die Konjunktur, die Wirtschaftsstärke in den USA und da geht sicherlich der Blick drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, kann eine solche Intervention wie Venezuela die USA beleben? Ich behaupte mal, ja. Aus dem einfachen Grund, was könnte jetzt passieren? Die USA wird es einen gewissen, ich formuliere es mal vorsichtig, Anspruch auf Venezuela stellen. Das lässt sich schon spüren, das lässt sich schon irgendwo zwischen den Zeilen lesen. Und es wird auch deutlich in dem Sinne, dass Donald Trump ja schon gesagt hat, jetzt werden wir erstmal eine Übergangsregierung stellen, wie auch immer das dann aussehen soll. Zu erwarten wären zum Beispiel Investitionen in die Infrastruktur, natürlich wiederum durchgeführt von amerikanischen Unternehmen oder zumindest mal beauftragt über amerikanische Unternehmen. Zu erwarten wären zum Beispiel, ja, was soll ich sagen, Hotels, ja, alles was mit Tourismus zu tun hat, das ist sicherlich ein Potenzial, das man mal im Auge behalten dürfte und alles, was um Öl geht. Ja. Also das sind so die drei Themen, die mir jetzt spontan einfallen, die jetzt über die Sicht für Venezuela zum Beispiel interessant sein könnten. Das könnten wir auch dann zum Beispiel mal weiter beobachten. Und das passt im Endeffekt auch in den Jahresausblick, den ich ja schon hatte. Nur habe ich jetzt Venezuela jetzt nicht so explizit da genannt, wobei als Idee, Möglichkeit, dass da was kommen könnte, das hat sich schon abgezeichnet, lag das durchaus in der Luft, aber natürlich so konkret ist es natürlich eine andere Geschichte. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt mit Taiwan weiter? Jetzt habe ich ja auch immer wieder Stimmen gehört, Sie wahrscheinlich auch. Es könnte sich China ja ermutigt sehen, in Taiwan das Gleiche zu machen, so nach dem Motto, wenn du das darfst, dann darf ich das auch. Das sehe ich tatsächlich nicht so, denn die USA hat ein deutliches Interesse daran, dass Taiwan eben nicht zu China gehört. Einmal natürlich wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, über die gesamte Chipproduktion, das ist eine Thematik, die andere Thematik. Man ist auf Okinawa stationiert aus einem guten Grund, damit man eben diese Gegend auch unter Kontrolle behält, ja, also den gesamten Bereich um Taiwan herum. Ich sage es nochmal, Okinawa und Taiwan, das ist ungefähr eine Stunde Flug. Ja, also da können Sie, finde ich, sagen, hinschwimmen, das ist auch übertrieben, aber es ist sehr nah dran. Und dementsprechend haben die USA ein großes und deutliches Interesse daran, dass Taiwan eigenständig bleibt. Ja, und das Gleiche gilt auch für Japan. Deshalb, so leicht stelle ich mir das nicht vor, dass das China jetzt sagt, okay, dann machen wir das jetzt auch mal. Dementsprechend, ja, die Möglichkeit besteht, natürlich, ja, weil es einfach immer wieder diskutiert wird. Aber so richtig realistisch ist es aus meiner Sicht immer noch nicht, trotz dem Stunt, den wir jetzt erlebt haben. Anders kann man es auch nicht mehr nennen. Das war ein Stunt irgendwie. Sei es drum. Also das mal so die Einschätzung zu der gesamten Lage. Dann schauen wir nochmal schnell in die kommende Woche. Was erwartet uns da in den kommenden Tagen? Wir sehen am Dienstag die Verbraucherpreise für die USA. Hier sind wir eben doch noch ein bisschen höher als in Europa. 2,7 aktuell. Müssen wir mal sehen, inwieweit das auch jetzt hier so langsam runtergeht. Dann am Mittwoch die Erzeugerpreise. Sicherlich interessant, wie beide dann zusammenpassen. Hier sind wir auch bei 2,7%. Dann geht es in den Einzelhandel, die Verkäufe bestehender Häuser, alles das, Indikatoren, wie die Wirtschaft aktuell dasteht und auch natürlich was letzten Endes die Verbraucher sagen. Ja, welche Ausgabefreude bei den Verbrauchern ist, ist immer das gleiche Spiel. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass ich nächste Woche keinen Check kriege oder einen geringeren Check kriege, dann werde ich eben nicht so viel konsumieren. Das dürfte sich dann auch in den Einzelhandelsumsätzen niederschlagen. Und das ist da im Endeffekt so die Idee. Dann am Donnerstag nochmal die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe, der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Und dann geht's auch schon nochmal mit den Verbraucherpreisen weiter für Deutschland, aber die kennen wir mittlerweile schon, dann am Freitag in das Wochenende. Und haben wir es auch schon geschafft, es ist eigentlich noch eine ganze Menge los in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres. Da kommt keine Langeweile auf und jetzt schauen wir uns mal an, wo wir in den Charts stehen und was eben jetzt tatsächlich auch aufgrund des Wochenendes eigentlich in den Märkten, insbesondere beim US-Dollar, bei Gold und Bitcoin passiert ist. Und schon sind wir beim US-Dollar-Index und der Blick in den Wochenchart verrät, dass die Volatilität nach wie vor sehr, sehr, sehr verhalten ist. Im Endeffekt geht es so ähnlich weiter, zumindest von der Kerzengröße, wie auch schon zum Jahresende, beziehungsweise dann eben der Freitag-Jahresanfang. Aber wir sehen, ja, hier ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind eigentlich voll im Rahmen der Grundidee, dass es zunächst mal ein bisschen seitwärts laufen könnte, alternativ direkt nach unten gehen. Und das bedeutet für mich momentan nach wie vor das Gleiche, dass der US-Dollar schon noch die Möglichkeit hat, ein bisschen weiter nach oben zu laufen. Aber diese Möglichkeit fairerweise begrenzt ist. Und da reden wir über rund 99 US-Dollar, maximal 100 US-Dollar. Denn da warten starke Widerstände. Ja, wir haben einmal den kleinen Durchschnitt 50. Wir haben verschiedene Hoch- und Tiefpunkte, die sich dann hier schön verbinden lassen. Ja, und zwar über einen längeren Zeitraum, wenn wir das hier mal so zurückblicken, zurückdrehen. Das heißt, diese 100 US-Dollar sind schon mal eine Wucht. Ja, da darf man zumindest mal mit einer Korrektur rechnen, ob die jetzt wirklich dann direkt in den tieferen Bereich um die 95 US-Dollar führt. Das wird man sehen, aber im Großen und Ganzen ist die Erwartungshaltung ja nach wie vor so, dass die FED die Zinsen senkt. Natürlich nicht momentan. Ja, dazu kommt jetzt einfach mal der Blick aufs FedWatch-Tool. Ja, Sie sehen es, wir sind hier immer noch bei knapp 88,9, nicht knapp, sondern genau 88,9% der Befragten, die einfach hier davon ausgehen, dass wir hier entsprechend keine Zinssenkung haben, 3,5 bis 3,75, da sind wir aktuell, und 11,1% sagen, es könnte hier halt schon ein bisschen runtergehen. Aber Sie sehen auch, das verändert sich. Ja, wir hatten hier vor einem Monat noch rund 25%, die eine Zinssenkung favorisieren. Jetzt sind es nur noch 11. Und dementsprechend darf man hier jetzt auch nicht wirklich die großen Bewegungen erwarten, weil natürlich, wenn wir über eine Zinssenkung reden, und das war ja auch so der Aspekt, im Jahresausblick, ja, die kommen, ja, das ist zumindest so der Konsens, die kommen nicht sofort, aber natürlich ist die Erwartungshaltung da und das dürfte den US-Dollar zunächst auch mal bremsen. Ja, das ist im Endeffekt eine Geschichte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und das haben Sie vielleicht auch mitverfolgt, dadurch, dass jetzt die USA auch die Kontrolle über die größten Ölreserven der Welt zumindest ein Stück weit übernehmen, nämlich Venezuela, ist das ganze Thema Petrodollar ja dann doch wieder eine Geschichte, die dann hier einfach zum Tragen kommt. Das heißt, so richtig der große Absturz und der Ersatz des US-Dollars wird aus meiner Sicht jetzt zumindest kurzfristig auch nicht stattfinden. Und damit sind wir hier im Endeffekt in so einer Spanne zunächst mal irgendwo zwischen 100 US-Dollar und dem Bereich, wo wir jetzt sind, sagen wir so rund 97, 57 US-Dollar bis im Tief 95 US-Dollar. Da sind wir zumindest kurz- bis mittelfristig am besten aufgehoben. Und alles andere wird sich dann zeigen, wenn die FED sich auch wieder entsprechend äußert. Das wäre dann zum Ende des Monats, beziehungsweise dann dementsprechend halt auch, wenn tatsächlich erste Tendenzen zu einer konkreteren Zinssenkung kommen. Und das wäre zum Beispiel, wenn die Konjunkturzahlen nicht mehr ganz so zu dem passen, was man erwartet, ja, dann wäre die Spekulation, dass die FED vielleicht eingreifen wird über eine Zinssenkung. Das sieht es momentan aber auch nicht aus. Und dementsprechend ist das momentan die Situation, die sich eigentlich schon über die letzten Monate seit Mitte des Jahres 25 im Endeffekt gezeigt hat. Die sollte sich jetzt auch zunächst mal über den Jahresanfang weiter zeigen. Damit gehen wir zum Euro, zum US-Dollar und erwartungsgemäß geht der Euro etwas zurück. Ich meine, das ist jetzt hier keine Überraschung. Das war ja auch schon so angedeutet, ja, bis in diesen Bereich der Unterstützung zu laufen, hier wo wir gerade so sind, ja, bei rund 1,16, 70, 80, 50, da sind wir schon mal so wir sind noch im Tagesstart, Anfang Januar, 5. Januar hier runtergelaufen. Aber Sie sehen, wir sind hier runtergekommen. Der Widerstandsbereich bei 1,18, knapp 1,18 hat gehalten und es laufen wir runter, eigentlich erwartungsgemäß. Jetzt gehen wir mal in den Wochenchart rein. Da sehen wir auch, wir sehen hier im Endeffekt so eine Art Dreifach-Top. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir gleichzeitig auch hier eine Unterstützung und sowas wie ein Doppelboden, heißt also zusammengenommen, haben wir eine Seitwärtsbewegung. Das kennen wir aber auch nur mittlerweile schon. Die Idee war beim letzten Mal, dass der Euro noch das Potenzial hat, weiter nach oben zu laufen, vielleicht so in den Bereich 1,20, wenn nicht sogar bis 1,22. Das war ja so die Aussage. Mit einem ersten Dip nach unten, den haben wir jetzt gerade, um dann weiter nach oben auszubrechen. Die Möglichkeit besteht weiterhin, wobei ich jetzt mit den 1,22 etwas vorsichtiger wäre. Wie gesagt, Petrodollar, das ist so ein Thema. Dollar-Nachfrage dann dementsprechend sollte sich weiterhin stabil halten, dementsprechend das Abwärtspotenzial für den US-Dollar mittlerweile wieder begrenzt und das sollte dann halt auch den Euro in entsprechende Schranken weisen und die Schranken sind momentan offensichtlich bei 1,18 und im unteren Bereich bei rund 1,15, also 3 Cent, die wir so als Spanne haben und daraus lässt sich natürlich auch was machen, wenn man im Tageschart schaut. Lassen sich daraus natürlich auch wiederum Szenarien ableiten. Einmal natürlich Short bei 1,18, wie wir gesehen haben, scheint das immer noch ein Thema zu sein. Wir sehen aber auch keine Garantie. Ja, wir hatten hier am 16. Dezember einen schönen Shootingstar, der auch ausgelöst wurde, also bestätigt wurde. Dann ging es direkt nach oben, dieser Shootingstar. Schauen wir mal, wie viele Pips wir da haben. Ja, 1,18. 042 im Hoch und hier haben wir 1,1808. Also herzlichen Glückwunsch an all diejenigen, die einen Stop-Loss zu eng hatten. Ja, die hatten zwar recht, aber Pech. Ja, das passiert. Ja, und das muss ich wirklich sagen. Ich lache natürlich eher aus etwas zynischen Gründen darüber, weil es das ist, was den Markt eben ausmacht. Ja, dementsprechend, wenn man so eine Szenarie nimmt, dann ist eher die Idee, dass der Stop-Loss etwas Luft bekommt, um solche Szenarien zumindest mal zu begrenzen, vermeiden lassen sie offen gesagt nie. Ja, das müssen wir ganz klar sagen. Aber das ist eben das, was der Markt dann mal macht. Und wir sehen, danach ging es wieder runter. Und dann muss man eben schauen, wie das Thema Wiedereinstieg im eigenen Tradingsplan dann definiert ist. Dann hätte man hier entsprechend wieder irgendwo einen Einstieg finden können. Aber ärgerlich ist es allemal, wenn man hier in so einer Situation ist. Und deshalb zeige ich das auch, weil da natürlich immer das Frustrationspotenzial eines Traders liegt. Recht zu haben, aber trotzdem Geld zu verlieren, ist halt kein Spaß. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. So, dann gehen wir mal auch hier so in die Formation rein. Ja, das hatte ich aber auch schon mal so ein bisschen angedeutet letztes Mal. Ja, wir haben die Seitwärtsbewegung und da muss man eben immer unten schauen, was passiert hier. Hier mit dem Morningstar, dann sehen wir hier so Dojis, Spinning Tops, Kreise, dann eine kräftige Kerze. Ja, dann könnte man hier noch so eine W-Formation rauslesen. Ja, also das sind so Indizien, um von der einen Seite zur anderen Seite zu handeln. Viel mehr lässt sich da aber auch nicht machen momentan, es sei denn, sie gehen die ganz tiefen Zeitfenster. Und dementsprechend heißt jetzt, wenn wir auf den Tageschart schauen, im Endeffekt momentan kein Handlungsbedarf. Man muss mal schauen, wie sich jetzt die Woche hier beendet. Ja, vielleicht ist das jetzt tatsächlich der Haltepunkt, um dann nach oben zu laufen. Dann wären hier entsprechende Kerzensignale interessant, wie ein Bullish Engulfing, vielleicht ein Hammer, der sich hier doch nochmal bildet, heute oder morgen. Das wäre so ein Punkt, da kann man mal drauf schauen. Aber dann eben bitte klare Risikobegrenzung und dann eben auch Vorsicht, wenn es dann wieder an die 1,18 gehen sollte. Na, vielleicht klappt es mit dem Durchbruch, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich dann zeigen und dementsprechend hier, wer sich das genauer anschauen möchte, der kann das natürlich tun. Aber im Großen und Ganzen wäre der bessere Bereich eher bei 1,15 zu finden, der offensichtlich immer noch eine rechte Solidität hat. Damit gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen und auch hier gehen wir direkt in den Wochenchart rein. Sie sehen es, wir sind hier sehr verhalten, nicht nur in der vergangenen Woche zum Jahresende, sondern auch aktuell. Wir sehen hier einen absolut echten kleinen Mini-Doji. Ja, also der ist praktisch kaum sichtbar. Ich muss ganz groß drehen. Das heißt, hier ist Eröffnungsschlusskurs, zumindest aktuell, der Woche ist noch nicht vorbei, einfach identisch. Und das bedeutet, dass die Marktteilnehmer hier nahezu untätig sind. Da wird ein bisschen gekauft, ein bisschen verkauft, aber alles in einem Rahmen, der praktisch Untätigkeit zeigt. Fairerweise sind natürlich auch die Marktteilnehmer noch nicht wirklich alle aktiv. Aber so sieht die ganze Situation aus. Der Grundgedanke war hier beim letzten Mal, auch beim Jahresausblick, dass es durchaus noch ein bisschen weiter runtergehen könnte. Um hier, also im Jahresausblick hatte ich dir ja gleich dabei, also hier in dem, beim letzten Mal, dass es hier noch weiter runtergehen könnte, ja, auf die rund 1,55, also 155, 154, 53 bis maximal 152. Und es sieht danach aus, als ob dieses Szenario nicht ganz so greift. Ja. Also möglicherweise geht es jetzt tatsächlich direkt hoch, auch aus der gewissen Dollarstärke heraus, dass es tatsächlich jetzt eher direkt hochgeht, anstatt dass der Umweg jetzt nach unten genommen wird. Dann nehme ich das Szenario mal raus und nehme mal das Alternativszenario rein. Ja, das dann dementsprechend bedeutet, dass der US-Dollar jetzt so langsam wieder anziehen könnte, gerade gegenüber dem japanischen Yen. Und Sie sehen es, ob wir jetzt ein bisschen weiter runterlaufen oder direkt nach oben gehen. Momentan sieht es danach aus, ob wir direkt nach oben gehen. Ja, das wird sich zeigen, aber es geht der Bereich bei rund 162 japanischen Yen. Den gilt es zu beobachten. Wenn der Durchbruch klappt, ja, Sie sehen es, das war ja so ein Szenario, dann könnte es hier tatsächlich nochmal weiter nach oben laufen. Alternativ kommt der Abpraller und dann gilt es zu beobachten, was bei rund 157, 158 Yen passiert oder sogar darunter. Das muss man dann mal schauen. Schneller Blick in den Tag, den Tageschart. Ja, Sie sehen, hier geht es eigentlich in den letzten Tagen untätig seitwärts. Ja, wir sind oberhalb des kleinen Durchschnitts 20 und alles ist hier im Endeffekt möglich. Das ist so ein neutraler Bereich. Hier wäre jetzt darauf zu achten, alles unter dem, also alles, was hier jetzt über, das aber 155 Yen ist. Ja, Sie sehen es, kann man jetzt hier mal so relativ ungenau so eine Linie mit einzeichnen. Alles, was unterhalb von 157 ist eigentlich neutral. Ja, das muss man einfach festhalten. Die oberen und unteren Beschränkungen, das wären so Aspekte, wo man mal gucken kann, was sich ergibt. Sie sehen hier so einen bullischen Gullfing, Sie sehen hier so einen Hammer. Ja, damit könnte man was anfangen. Sie sehen aber auch, muss man ziemlich schnell sein, um dich dann wieder entsprechend zurückzulaufen, um dann die entstandenen Gewinne, die kleineren, dann halt auch nicht zu verpassen. Da geht es weiter zum Pfund, zum US-Dollar. Ja, und da sich der US-Dollar momentan auch recht positiv zeigt, recht, naja, stark würde ich nicht sagen, aber positiv, ist auch das Pfund etwas zurückgegangen. Ja, die Idee war auch hier beim letzten Mal, dass es eigentlich noch Potenzial gibt, für das britische Pfund auf die 1,33 zu fallen, so in den Bereich, um dann nach oben anzuziehen. Die Möglichkeit besteht weiterhin. Ich gehe aber davon aus, dass der US-Dollar noch ein bisschen länger stark bleibt. Das hängt jetzt auch davon ab, was mit der Fed passiert. Heißt also, was steht dann in den Minutes? Wie ist die Stimmung? Was wird dann letzten Endes auch tatsächlich gesagt zum Thema weitere Zinssenkung und zum Thema Inflation? Da muss man genauer drauf schauen. Aber momentan sieht es für das Pfund eher so aus, als ob es noch weiter nach unten gehen könnte. Und dementsprechend sollte das dann auch entsprechend berücksichtigt sein. Der Bereich um die rund 1,35, 1,36 zeigt sich als Widerstandsbereich. Ja, da sind wir jetzt zuletzt mehrfach abgeprallt. Hier gab es nochmal den Versuch in der aktuellen Woche nach oben durchzubrechen. Der wurde abgewehrt und das sehen wir auch im Tageschart dann ganz gut. Ja, hier kam der Versuch am Montag, Dienstag und dann ging es direkt schon runter. Aber Sie sehen auch, wir sind hier aus dem Doppelboden, ja, die etwas verzerrte W-Formation, schön im Aufwärtstrend oberhalb des kleinen Durchschnitts 20 nach oben gelaufen. Aber jetzt kommt hier so langsam Sand ins Getriebe und Vorsicht in den Markt. Das heißt, die Möglichkeit, dass es hier runtergeht, ist definitiv gegeben. Und vor allen Dingen gilt es jetzt zu beobachten, was passiert bei rund 1,3420. Ja, das Tief aus dieser Gesamtbewegung ist bei 1,34016. Da muss man drauf achten, sollte das gebrochen werden, dann wäre der Weg frei auf die 1,33 und dann muss man von dort aus das Ganze nochmal weiter anschauen. Ja, dann wären wir auch so ungefähr im Bereich dieser Linie, die ja diesen Kanal gebildet hat. Ja, dann wären wir von oben sozusagen drauf angekommen. Jetzt nicht punktgenau, aber das muss auch nicht immer sein. Und dann kann man hier mal schauen, was passiert. Dann kommt auch der kleine Durchschnitt 50 ins Spiel. Und das kann dann wiederum interessant werden. Dann gehen wir mal zum australischen Dollar, zum US-Dollar. Wie gesagt, den habe ich ja nicht immer mit dabei. Ja, und der australische US-Dollar versucht es weiterhin. Ja, der zeigt tatsächlich eine gewisse Stärke nach wie vor. Aber wir sehen auch hier, dass er wieder zurückkommt. Der US-Dollar zieht ein bisschen an und das reicht schon, um den australischen Dollar in seine Schranken zu verweisen. Und er ist offen gesagt erstaunlich gut gelaufen, der australische Dollar. Hier bei rund 86 US-Dollar, 68 US-Dollar-Cent war ja so der Dreh- und Angelpunkt, den ich hier angemahnt hatte. Und tatsächlich setzt aktuell bei rund 67 US-Dollar-Cent der Dreh- und Angelpunkt. Ausbruch über das vorangegangene Hoch jeweils, der aber aktuell wieder abverkauft wird, und damit haben wir das Szenario, dass jetzt die Möglichkeit besteht, für den australischen US-Dollar nochmal runterzulaufen auf rund 65, 70, 65 glatt, so in dem Bereich, da wo der kleine Durchschnitt 20 auch wartet, dass wir da dementsprechend eine Unterstützung haben. Da muss man von dort aus das Ganze weiter beobachten. Da geht es zum US-Dollar, zum kanadischen Dollar. Ich habe diesmal wirklich alles mit dabei. Wir sehen, dass hier der US-Dollar kraftvoll anzieht. Ja, ganz im Gegenteil zu den anderen Werten. Wir haben es gesehen, da war es eher vom Verhalten. Hier gehen wir richtig ran. Die Idee war das letzte Mal, als ich mich mit dem kanadischen Dollar beschäftigt habe, dass es für den US-Dollar direkt nach oben geht. Das war das Potenzial hier von dieser kleinen Kerze. Aber es ging nochmal runter. Da haben wir das Konzept der ignorierten Kerze gesehen, aber hier hat der Unterstützungsbereich gehalten bei rund 1,3684,80. Das ist halt runtergelaufen auf die 84,80,81. Und dann geht es jetzt aktuell wieder hoch. Allerdings wartet jetzt der kleine Durchschnitt 20, 50. Wir haben dann hier schon in Sichtweite bei rund 1,40 den nächsten Widerstand. Das heißt, es gilt es hier zu beobachten, inwieweit der US-Dollar eben tatsächlich die Kraft hat, nochmal richtig bis an die 1,40 raufzulaufen und was dann da passiert. Die Annahme aktuell ist, dass wir dort in dem Gesamtbereich nach unten wieder abprallen. Das muss nicht vehement sein, das muss auch nicht super schnell sein, aber zumindest gehe ich davon aus, momentan zumindest noch, dass der US-Dollar etwas zurückzuckt. Ich glaube, so kann man es am ehesten formulieren. Ob es dann tatsächlich das Potenzial gibt, bis auf die 1,36 knapp runterzulaufen, das wird sich dann zeigen. Mittelfristig, also langfristig sehe ich das Potenzial definitiv nach wie vor, denn wir wären dann eigentlich in dem Bereich, in dem der US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar ja schon seit Jahren eigentlich sich sehr beheimatet sieht. Ja, und dann wäre dieser Gesamtausflug vom Oktober 2024 bis hier zum April 2025 eigentlich nur ein Ausreißer nach oben. Und es sieht danach aus, als ob wir eben hier in dem Bereich, zumindest mal so zwischen, ja, was haben wir da, 1,40 bis 1,35, dass wir da in dem Bereich zunächst mal uns aufhalten könnten. Das wäre so eine Idee. Schauen wir mal, ob es so kommt. Ja, da geht es zu guter Letzt in den US-Dollar zum Schweizer Franken. Ja, hier gibt es im Endeffekt auch nicht wirklich viel Neues zu berichten. Sie sehen es, wir sind nach wie vor im Bereich dieser extrem wichtigen Unterstützung bei rund 79 Rappen. Ja, jetzt sind wir knapp bei 80, nicht ganz 80 Rappen. Wir hängen unterhalb des kleinen Durchschnitts 20. Hier gibt es aber momentan nicht wirklich viel zu holen. Weder Intraday, ja, Sie sehen es, diese kleinen Kerze, diese kleinen Spannen, das macht einfach keinen Spaß. Am Ende muss der US-Dollar jetzt wirklich aufpassen, dass er nicht hier nach unten durchbricht und abkippt. Momentan verteidigt er dieses Szenario noch. Ja, vielleicht ist aber auch schon die Schweizerische Nationalbank, die das Szenario verteidigt. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber die Gefahr ist halt groß, dass der US-Dollar mittelfristig abkippt. Ich wäre mehr als überrascht, wenn der US-Dollar jetzt hier tatsächlich nach oben durchbricht, über die 81 Rappen und sich dann hier zwischen 81 und rund 84 Rappen einrichtet. Das wäre eine starke Leistung, die mich wirklich überraschen würde. Aber selbst wenn es gelänge, wären 84 Rappen hier erstmal das Limit. Sie sehen, da wartet ein starker Widerstandsbereich, der regelmäßig immer wieder auch mal getestet wurde. Zweimal hier von oben zuletzt, dann einmal von unten. Und das sollte dann dementsprechend hier auch seine Wirkung zeitigen. Dementsprechend ist für den US-Dollar das Potenzial begrenzt, tatsächlich sich eher das Maximum an Aufwärtsbewegung bei rund 81 Rappen, also hier der Widerstandsbereich, den wir hier eher auch dann haben werden. Dann wäre so das Best-Szenario aktuell, dass man sich so seitwärts zwischen rund 81 und 80 mit den entsprechenden Ausfransungen, dass man sich dort bewegt. Also das ist so die Idee zum US-Dollar, zum Schweizer Franken. Viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen. Zeit also, das Gold anzuschauen. Tja, jetzt sollte man vielleicht meinen, Mensch, Gold wäre doch jetzt, es kommen wieder die Krisen, das Metall der Stunde. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ne? Wir sehen uns den Wochenchart an und stellen fest, die Käufer sind ja immer noch da. Ich meine, wir haben ein extrem starkes Signal im Wochenchart, nämlich ein Bearish Engulfing, das aber noch nicht bestätigt wurde. Die Möglichkeit ist noch da, die muss dann aber in dieser Woche genutzt werden von den Verkäufern. Bleibt dieses Signal unbeantwortet und wir sehen einfach nur grün, rot, grün, dann ist es kein Bearish Engulfing mehr, ja, sondern dann haben wir eine Seitwärtsbewegung, die dann eben mehr oder weniger sauber nach oben und nach unten sich bewegt. Das ist dann der Fakt. Das heißt, das Umkehrsignal für eine dynamische Preiskorrektur verwandelt sich dann in eine zähe zeitliche Korrektur. Ja, so ist zumindest momentan der Aspekt. Muss man dann sehen, wie die Woche endet. Ich nehme das hier vorsichtshalber schon mal wieder raus, damit es auch ein bisschen deutlicher. Und wir können es uns auch mal hier im Tageschart anschauen. Ja, wir sehen, der 20er hat hier aktuell noch gehalten, ja, wie so oft an der Stelle. Wir sehen hier einen deutlichen Abverkauf am 29., den hatte ich auch schon thematisiert. Wir sehen aber auch, dass hier die Käufer zurückkamen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ja, Sie brauchen jetzt keine Fibonaccis anzulegen, um zu sehen, dass wir ungefähr bei 61,8 angekommen sind, der gesamten Abwärtsbewegung in der Korrektur und dementsprechend hier jetzt dann der Pullback kommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, reicht das, um das Gold nochmal wieder nach unten zu bringen? Dann hätten wir nämlich was? Sie wissen es, eine M-Formation, die dann tatsächlich das Gold auf rund 4.200 Dollar bringen könnte. Was offen gesagt kein wirklicher Beinbruch wäre. Es würde die Türen öffnen für weitere Investoren, die eben beim Gold nochmal reinkommen wollen. Was wir aber auch sehen, ist, dass das Gold eben nicht so reagiert hat, dass man jetzt sagt, oh Moment mal, jetzt kommt die ganz große Krise in LATAM mit Amerika. Das heißt, der gesamte amerikanische große Kontinent ist jetzt irgendwie hier im Beben. Danach sieht es nicht aus. Es sieht auch nicht danach aus, dass die Marktteilnehmer jetzt große Konflikte daraus erwarten, dass Russland und USA jetzt aneinander geraten wegen Venezuela. Es sieht auch nicht danach aus, dass man jetzt sagt, China und die USA könnten jetzt wegen Venezuela irgendwie in den Clinch kommen. Und das muss man schon mal ganz deutlich sagen, kurz bevor die USA in Venezuela interveniert haben, eingegriffen haben, gab es noch Gespräche mit China. Russland ist da mit Tankern auch unterwegs, habe ich jetzt zuletzt gelesen, hat dann auch irgendwie jetzt einen Öltanker mit dem U-Boot begleitet. Also es ist nicht so, dass das Ganze spannungsfrei da aktuell ist. Aber wir sehen, dass der Markt momentan das ganze Thema relativ gelassen sieht. Das ist das, was sich hier ablesen lässt. Dementsprechend, wir sehen hier, ja, ein Anstieg am Montag, am Dienstag, jetzt am Mittwoch geht schon irgendwie wieder runter. Sie sehen es mit dem Bearish Engulfing und auch der Donnerstag geht entspannt los. Entspannt heißt, es ist kein Kaufdruck da, sondern man neigt eher zur Korrektur. Das Ganze gilt es natürlich zu beobachten. Manchmal brauchen Effekte auch, ja, dementsprechend wäre ich hier bei 4.200 eher positiv fürs Gold. Alternativ kann es natürlich schon sein, dass wenn sich die Nachrichten verdichten und mehrere Analysten jetzt tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass es doch ein Riesenthema werden könnte, dann hat Gold natürlich als Krisenmetall das Potenzial, relativ zeitnah auch wieder direkt weiter anzusteigen. Und dann reden wir aus meiner Sicht auch recht zügig über die 5.000 US-Dollar. Dann schauen wir mal auf Silber. Auch Silber hat hier einfach diesen Schock, anders kann man es nicht sagen. Ja, diesen Abverkauf der letzten Handelswoche durchaus gut verkraftet. Ja, das kann ich auch nicht anders sagen. nehmen wir die Szenarien wieder raus. Ausgehend aus diesem Szenario, was ja auch hier ein Dark Lord Cover ist, bin ich ja eigentlich der Meinung gewesen, dass es hier das Potenzial hat, weiter nach unten zu laufen. Nicht wirklich groß, ja, das würde ich jetzt nicht so unbedingt behaupten, aber zumindest mal zu einer gewissen kleineren Korrektur, damit A, Dampf rausgelassen wird und aber auch neue Investoren kommen können. Aber wir sehen, die Woche hat schon massiv positiv begonnen. Wir haben sogar nochmal, haben ein neues Allzeithoch an sich. Schau mal direkt, 2670 und 500. Nee, wir haben kein neues Allzeithoch. Also, wir sind knapp dran gescheitert. Der Tageschart wird es ein bisschen deutlicher machen. Ja, wir sind nicht ganz daran gekommen. So, und jetzt haben wir die Situation. Jetzt geübte Augen wissen's. Wir könnten jetzt ein Doppeltop ausbilden im Rahmen einer M-Formation. Ja, das wäre dann hier. Wenn man möchte, wäre dann hier das Stop-Loss, was ich allerdings nicht wirklich in Betrachtung ziehen würde. Zumindest nicht als Trade. Denn die Gefahr ist groß, dass wenn man sagt, ich gehe jetzt hier short, dass man einfach extrem kurzfristig dann dabei ist und super schnell reagieren muss, weil der Markt jederzeit das Potenzial hat, wieder nach oben zu schießen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es besteht die Möglichkeit zu korrigieren. Die Situation, die sich hier am ehesten für einen Short oder für ein Verkaufsszenario abbilden lässt, wäre der gesamte Bereich auf rund 70 US-Dollar und dann hätten wir letzten Endes eine Seitwärtsbewegung gesehen. Ja, das trennt dann letzten Endes die M-Formation von der Seitwärtsbewegung. So entwickelt sich das im Übrigen. Ja, man weiß es immer erst hinterher. Man könnte nur sagen, es bildet sich heraus. Mal schauen, was daraus sich auch entwickelt, um dann zu sehen, es hat sich etwas anderes entwickelt, nämlich eine Seitwärtsbewegung, und dann gelten eben andere Regeln. Dann heißt es eben hier kaufen und nicht mehr verkaufen. Muss man ein bisschen aufpassen immer. Ne? Das ist halt die Situation. Also das ist so die Idee, die sich hier beim Silber am ehesten herleiten lässt. Die Möglichkeit besteht, dass es nochmal abwärts geht, auf rund 70, vielleicht sogar auf 65 US-Dollar. Das wäre aber auch momentan zumindest noch das Höchste der Gefühle. Tatsächlich gehe ich eher davon aus, dass es maximal auf 70 Dollar geht, um dann von dort aus wieder Schwung zu holen. Schauen wir mal, ob es so kommt, aber das wäre so die Idee. Ja, dann habe ich Ihnen natürlich, wenn wir schon drüber reden, Öl mitgebracht. Jetzt haben wir hier Light Crude Oil, aber es ist auch eben stellvertretend. Ja, was macht das Öl? Es fällt, aber auch nicht wirklich mehr vehement. Man könnte jetzt ja meinen, okay, jetzt gibt es also mehr Kontrolle der USA über das venezolanische Öl. Und soweit ich mich erinnere, gibt es ja auch Sanktionen auf das venezolanische Öl. Es wird ja mehr oder weniger unter der Hand dann entsprechend verkauft. Und natürlich gibt es ja die typischen Abnehmer, nämlich über die wir gesprochen haben, Russland, China. Ja, die interessiert so eine Sanktion da ja nicht so unbedingt, was die USA da sanktioniert. Und dementsprechend ist jetzt natürlich die Annahme, dass Öl mehr verfügbar ist. Ja, dass mehr Öl auf den Markt kommt, Preise also nachgeben könnte. Ein ganz normaler Prozess. Aber wir sehen, momentan ist das Öl noch relativ zurückhaltend. Aber im Endeffekt, Sie sehen es auch, ich hatte ja schon hier angedeutet, das letzte Mal, als ich mich mit Öl hier beschäftigt habe, mit Ihnen, dass es eigentlich noch weiter nach unten gehen sollte. Und dieses Szenario verstärkt sich jetzt potenziell natürlich. Auch wenn es hier Light Crude ist und venezolanisches Öl ist Schweröl, am Ende wird es aber trotzdem verheizt. Und dementsprechend ist es hier einfach von der Idee her, glaube ich, nach wie vor die Hauptidee, dass es weiter nach unten gehen sollte fürs Öl. Und dementsprechend gibt es ja auch nicht mehr weiter zu viel zu sagen. Ja, dann gehen wir zum Bitcoin. Und auch der Bitcoin als hier, ja Mensch, das kleine Gold. Und auch hier die Annahme, wenn es unsicher wird, geht man vielleicht mehr in den Bitcoin. Aber wir sehen, nö, irgendwie nicht so. Die Idee war ja bislang die ganze Zeit schon oder über mehrere Wochen, dass es indifferent ist. Ja, dass es nach oben ein bisschen gehen könnte, nach unten ein bisschen gehen könnte. Aber am Ende, der Bitcoin läuft seitwärts weiter, konsolidiert über die Zeit und bricht dann zwangsläufig irgendwann nach oben oder nach unten aus. Momentan sieht es danach aus. Ja, und das ist immer der Effekt, wenn es nicht steigt, dann wird es irgendwann Marktteilnehmer geben, die einfach das Handtuch werfen. Und dann ist das Potenzial auf rund 75.000 US-Dollar momentan definitiv noch da. Selbst wenn es weiter nach oben gehen sollte, sagen wir auf rund 100.000 US-Dollar, dann besteht die Gefahr, dass die Leute, die hier in dem Bereich mittlerweile völlig zermürbt sind, dass sie sagen, okay, jetzt ist es noch wieder ein bisschen hochgegangen, wer weiß, ich verkaufe für 100.000 Dollar und nehme einfach mal jetzt die Gewinne, sofern vorhanden, mit oder nimmt zumindest mal die Karten vom Tisch. Das heißt, das Potenzial für den Bitcoin ist begrenzt. Ich halte 75.000 US-Dollar für eine sehr interessante Marke, aktuell noch. Ja, es wird sich zeigen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Momentan halte ich noch 75.000 für interessant für die Marktteilnehmer, die wirklich dann auf die 150.000 Dollar spekulieren wollen. Je länger sich das jetzt hinzieht, umso weniger Relevanz wird diese Marke aus meiner Sicht haben. Und dann kann man sich dann sukzessive die anderen Marken mal darunter anschauen. Da reden wir über 50.000, 60.000, können wir mal so immer 10.000 Schritte machen. Ja, und je länger es seitwärts läuft, umso kritischer wird es. Und je tiefer es geht, umso kritischer wird es auf jeden Fall. Davon ist es hier aber noch nicht, das ist noch nicht zu sehen. Das ist auch noch nicht zu spüren. Und dementsprechend ist das Szenario aktuell maximal momentan 100.000 US-Dollar mit der Gefahr, dass es dann nochmal nach unten korrigiert. Vielleicht geht es dann im Anschluss direkt auf die 25.000, was dann wiederum ein Thema in der Presse werden dürfte. Dann geht es direkt zu Ethereum, gleiche Situation, wir laufen hier auch weiterhin seitwärts, ja, ein bisschen schwankungsfreudiger, ein bisschen volatiler, aber im Großen und Ganzen, wir hängen jetzt am kleinen Durchschnitt 50, am einfachen, und das Szenario war beim letzten Mal auch, dass es eher weiter abwärts gehen könnte. Das Potenzial ist auch weiterhin da und dementsprechend gibt es hier auch nicht wirklich viel hinzuzufügen. Und wir gehen direkt zu Solana und auch Solana zeigt sich müde. Es ging es sich direkt runter, wie beim letzten Mal prognostiziert oder das letzte Mal, als ich das hier thematisiert hatte. Aber Sie sehen auch, so richtig aufwärts geht es halt auch nicht. Also das, was hier im Widerstandsbereich bei 144,45 US-Dollar schon markiert wurde, ist auch eingetreten. Es geht wieder abwärts und deshalb heißt der Widerstandsbereich eben auch Widerstandsbereich, weil Marktteilnehmer offensichtlich entweder Gewinne mitnehmen oder Bestände abverkaufen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn es jetzt hier wieder abwärts geht? Was passiert jetzt im Bereich bei rund 125, 24, 23 Dollar? Das ist die nächste Frage, die es zu beantworten gilt. Momentan geht es eher seitwärts, aber auch hier ist die Gefahr groß und auch eher realistisch, dass es nochmal weiter abwärts geht. Dann reden wir irgendwas über 100, 99, 98 US-Dollar. Und wenn es wirklich schlecht läuft für Solana, dann liegen wir eben bei rund 75, 77, 78, vielleicht 80 US-Dollar. Das wird sich dann zeigen. Sie sehen, dann haben wir so einen Bereich wiederum hier. Das wird sich zeigen, wo wir da landen. Momentan aber sieht es eher trübe aus für Krypto, trotz, und das ist eben der entscheidende Punkt, trotz Krisen auf der Welt, neuer Krisen, ja da, Unsicherheiten im asiatischen Raum natürlich da, Ukraine weiterhin ungelöst, weiterhin Krieg. Also es ist ja nicht so, dass es hier nicht einen gewissen Absicherungsbedarf gibt, aber der besteht momentan offensichtlich nicht im Kryptobereich, sondern eher mehr Interesse beim Gold, mehr Interesse beim US-Dollar. Und damit haben wir im Endeffekt die Szenarien klar dargestellt für die nächsten Tage, vielleicht aber auch Wochen. Mal schauen. Damit haben wir es. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen. Sie wissen es, ich kann mir ja nicht immer verkneifen, so ein paar Ausbildungsthemen mit reinzubringen. Und bitte, wenn ich mich hier irgendwo äußere, im Sinne von Politik, ist es immer eine persönliche Meinung. Ja, das will ich ganz klar dazu sagen. Es hat nichts mit Swissquote zu tun. Ich versuche mich sehr zurückzuhalten, denn es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen hier die Welt zu erklären. Und das maße ich mir auch nicht an. Aber ich habe natürlich auch entsprechende Eindrücke, die teile ich mit Ihnen. Das einfach nur mal so, damit das hier auch in einem klaren Rahmen steht. Und Ihnen wünsche ich jetzt mal ein schönes Wochenende. Und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder bei der Marktwoche am Montag. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, Ihr Wieland Arndt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.